Ja, viel Freude euch in euren Gruppen und viel Segen für die Mitarbeiter. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich würde gern zu Anfang noch mit euch beten. Herr, dein Wort ist lebendig. Du bist ein Gott, der lebt. Und du siehst uns ins Herz. Danke dafür. Und bitte segne du uns heute mit dir, mit deinem Reden zu uns, durch das, was in diesem Gottesdienst geschieht, vielleicht auch in dem, was jetzt gesagt wird. Ja, wir wollen unser Herz dir öffnen, freuen uns darauf, dir zu begegnen. Amen. Ehrlich gesagt, war nicht mehr viel übrig von ihrem Selbstwertgefühl. Sie führte ein Doppelleben. Möglichst wenig auffallen. Irgendwie mitlaufen. Oder noch besser, aus dem Weg gehen. Vor allem sich dem Gerede entziehen. Das gelang am besten, wenn sie die Nischen suchte. Und darin war sie Profi. Und so machte sie sich auf den Weg, wie jeden Tag. Zur heißesten Zeit des Tages, mit ihren Wasserbehältern, zum Brunnen außerhalb ihrer Kleinstadt.
Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
Ist es so schlimm?
Was?
Du, ein Jude, fragst mich, eine Samariterin, nach Wasser? Und eine Frau?
Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
Eine lange Geschichte.
Ich hätte trotzdem gern etwas Wasser, falls das geht.
Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
Ach ja? Was sagst du denn?
Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten.
Wirklich?
Und ich gäbe dir lebendiges Wasser.
Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
Eine lange Geschichte.
Aber jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
Das habe ich nicht gesagt.
Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Hm. Das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur dass du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir, so lange vertraue ich niemandem.
Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute, zu heiraten. Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert.
Hör auf.
Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut noch orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
Warum tust du das?
Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
Du hast dir die Falsche ausgesucht.
Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
Ich werde von den anderen abgelehnt.
Ich weiß. Aber nicht vom Messias.
Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Herz und Verstand?
Herz und Verstand.
Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
Bald. Nur ums Herz.
Versprichst du das?
Ich verspreche es.
Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein.
Hey, warte!
Erster!
Dein Wasser!
Hier liegt noch die Amphore. Hier!
Sehe ich den Mann, der mir alles gesagt hat!
Diese kurze Filmsequenz macht eine Begegnung zwischen Jesus und einer Frau aus Samarien sichtbar, so wie sie der Evangelist Johannes in seinem Buch Kapitel 4 beschreibt. Sie stammt aus der neuen Serie The Chosen. In dieser Serie werden Bibeltexte dargestellt. Hier stehen die Jünger im Mittelpunkt, die Auserwählten im Englisch The Chosen. Wie sie Jesus kennen, lernen und erleben. Die Serie gibt es bis jetzt in 2, bald in 3 Staffeln. Sie ist noch nicht fertig und sie kann kostenlos als App runtergeladen werden. Also ihr könnt sie euch gerne ansehen. Ich finde sie total sehenswert. Mich hat diese Begegnung am Brunnen zwischen Jesus und der samaritischen Frau immer schon fasziniert. Nur Johannes berichtet davon. Damals herrschte zwischen Juden und Samaritern übelster Rassismus. Und von Sexismus ganz zu schweigen. Frauen galten nicht mal als Zeugen bei einem Unfall. Und welchen Mut hat diese jüdische Frau, diese samaritische Frau gegenüber einem jüdischen Mann? Ist doch irre, sie zeigt klare Kante. Ach ja, du hast Durst? Dein Problem. Ha, du willst lebendiges Wasser haben? Du hast ja nicht meine Kelle. Der Brunnen ist tief. Na, dann mal her mit dem Wasser. Dann kann ich mir ja die Plackerei jeden Mittag sparen. Doch nicht nur das. Diese Frau ist auch gebildet. Wer hätte das gedacht? Sie kannte die religiöse Bedeutung des Jakobsbrunnen für die Samariter. So vermutlich wie immer alle aus der Gegend. Nur sie nahm das nicht einfach nur hin. Sie wusste, dass die Anbetung Gottes eigentlich nach Jerusalem gehört. Und sie hatte sich wohl schon öfter Gedanken gemacht, welcher Gottesdienst denn dann nun der richtige sein sollte, der am Jakobsbrunnen oder der in Jerusalem. Diese Frage bewegte sie, obwohl sie eigentlich mit Gott und Gottesdienst längst fertig war. Und doch brach diese Frage immer wieder gleich aus ihr heraus, vor allen Dingen, als sie in Jesus einen Propheten vermutete. Und schließlich war sie eine, die ihr Leben gut unter Verschluss hielt. Die Bibel ist ja absolut nüchtern in ihrer Berichterstattung. Kein Wort zu viel. Das ist übrigens ein sehr wichtiges Argument dafür, dass wir in der Bibel Berichte finden und keine Erzählungen. Johannes zitiert Jesus sehr sachlich. In Kapitel 4, 17, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Mann. Im Film sieht und spürt man die tiefen Wunden, die diese Frau erlitten hat und mit denen sie Tag aus, Tag ein leben muss. Im Film sagt sie, bevor nicht der Messias kommt, der alles erklären wird, und dieses Chaos, also die deutsche Übersetzung ist leider nicht so besonders zu englischen, und dieses Chaos beseitigen wird, mich eingeschlossen, bevor das nicht geschieht, werde ich sowieso keinem mehr vertrauen. Und dann erkennt sie, dass dieser Mann vor ihr, dieser Jude, von dem sie vermutete, dass er ein Prophet wäre, dass dieser tatsächlich der Christus ist, der Messias. Und dieser Messias ist schon die ganze Zeit mit ihr im Gespräch, ausgerechnet mit ihr. Sie, die sich am liebsten selbst entsorgen möchte, sucht und findet diesen Messias am Brunnen zur heißesten Tageszeit. Und Jesus sagte, ich musste zu diesem Brunnen gehen. Diese Frau, die von allen wie ein Stück Dreck behandelt wird, ihr offenbart er sich als erstes, als der, der er ist. Sie sagt, du hast die Falsche erwählt. Alle verwerfen mich. Jesus antwortet ihr, ja, von allen wirst du verworfen, aber nicht vom Messias. Sie, die gesellschaftlich ein Abschaum ist, ihr vertraut er die tiefsten und schönsten Wahrheiten an, die es in der Bibel gibt. Wer das Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird erfahren, wie dieses Wasser in ihm eine Quelle lebendigen Wassers wird. Im Englisch heißt es, die zu Flüssen wird. Diese Quelle wird zu Flüssen in ihm. Und wisst ihr was? Ich habe diese Szene schon zigmal gesehen. In mir ist jedes Mal ein Schrei. Ich will das auch so erleben. Und wie geht es euch? Möchtet ihr auch dieses uneingeschränkte Ja zu euch spüren? Möchtet ihr auch Jesu Wirken so an euch spüren? Möchtet ihr solche geistlichen Wahrheiten empfangen? Oder für die, die das erste Mal hier sind, wollt ihr überhaupt Jesus mal erleben? An der Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau aus Samarien können wir studieren, wie das geht. Wie kann man Jesus so innig und so nah erleben? Zunächst entdecken wir, viel Wissen hilft nicht. Viel Wissen hilft nicht, um Jesus zu erleben. Das ist doch interessant, was die Frau alles wusste, oder? Also sie wusste, dass Gott lebt. Sie wusste, dass er es wert ist, gelobt zu werden. Sie wusste, dass dieser Lobpreis eine sehr, sehr, sehr lange Tradition hat. Sie wusste um die Erwählung der Juden und vor allen anderen Menschen, und das ärgerte sie gewaltig. Sie wusste, dass der Tempel der einzige Ort auf Erden ist, wo Gott in Gottesdiensten gefeiert werden sollte. Und dass dieser Ort nur für Juden war und sonst für niemanden. Und das ärgerte sie noch mehr. Sie wusste, dass der Messias der Gesalbte Gottes ist, der Christus, dass er kommen würde und dass dann alles ganz anders würde. Also jeder hatte da so seine Vorstellung davon, wie dieses anders aussehen würde. Wie tief ging ihr Wissen? Wie tief geht dein Wissen? Es blieb bei ihr an der Oberfläche ihres Wesens. Ihr ganzer Glaube, ihre ganze Religiosität reichte nicht bis dorthin, wo ihre Wunden waren. Ihr Glaube reichte nicht hinab in ihre größte Not. Im englischen Original des Filmes sagt sie, I'm a mess. Ich bin Chaos. Wie konnte sie das denn so klar benennen, erkennen und benennen? Diese Frau konnte das an ihrem Verhalten ablesen, an der Art, wie sie Beziehung gestaltete, genauer, wie sie ihre Sexualität auslebte. Willst du wissen, wie sehr dich dein Glaube prägt? Willst du wissen, wie tief dein Glaube in dir reicht? Dann beobachte dich in deinem körperlichen Verhalten, dein Essverhalten, dein Trinkverhalten, und ich meine hier den Alkoholkonsum zum Beispiel. Beobachte deine Art, wie du mit dir sprichst und den Menschen, die ganz nah bei dir dran sind, mit deinen engsten Menschen. Welche Sprache hast du? Deine Art, wie du deine Sexualität auslebst. Wie? Auf welche Weise? Mit wem? Ob du den anderen benutzt oder würdigst? Wie du mit deiner Zeit umgehst? Was du dir ansiehst? Was du dir anhörst? Dein Körper lügt nicht. Wir bagatellisieren sehr oft. Wir sagen, sieht doch keiner, hört doch keiner und geht außerdem kein etwas an. Wir rechtfertigen. Ich bin so mega angespannt, irgendwie muss ich mich doch runterholen. Wir sind so wütend. Wenn es schon alles so schwer und so unfair ist, dann habe ich doch wenigstens ein Recht darauf, mich so zu verhalten. Kennst du etwas davon? Darf ich dich fragen, wie ist es denn bei dir? Was erzählt dir dein körperliches Verhalten, wenn du mal echt hinsiehst und nicht wegschaust? Nimm dir einen Moment Zeit jetzt, um dich und dein Verhalten wahrzunehmen. Fünf Männer hatte die Samariterin durch. Wäre sie eine Prostituierte gewesen, dann wären ihre sexuellen Kontakte nicht so zählbar gewesen. Diese Aussage lässt vermuten, was der Film aufgreift, dass sich in ihrem Leben ein schreckliches Drama vollzogen hat. Ihr ganzes Wissen um Gottesdienst und Anbetung hatte dieses Drama nicht verhindern können. Wie konnte das sein? Wisst ihr, ich habe mich gefragt und vielleicht fragt ihr euch das auch. Warum berühmte Leiter von großen Kirchen und Einrichtungen, die Megachurch, Bill Hybels, Willow Creek zum Beispiel, warum Priester der katholischen Kirche, ich habe es jetzt im Bekanntenkreis zweimal erlebt, dass junge Männer Priester werden, so junge Männer wie ihr, ein bisschen älter als ihr, die Gott mit ganzer Hingabe dienen wollen. Warum ausgerechnet diesen Menschen Machtmissbrauch, geistliche und emotionale Manipulation nachgewiesen wird, bis hin zu sexuellem Missbrauch. Menschen, die ihr ganzes Leben Gott hingeben, landen da, tun dies. Deren ganzes Wissen, kostbare Erkenntnisse, das ganze Wollen, die Hingabe an Gott, konnten dieses Doppelleben nicht verhindern. Jesus stellt der Frau eine Frage, die ihr ganzes Doppelleben offenbart. Geh und hole deinen Mann. Das ist der Auftrag. Ich möchte dich jetzt zu einer kleinen Selbstbesinnung einladen. Wenn du magst, wenn ihr mögt, schließt jetzt die Augen. Oder stellt euren Blick unscharf. Stelle dir vor, wie du an diesem Brunnen stehst. Du bist innerlich so aufgewühlt. Denn wenn du in dein Leben schaust, dahin, wo nur du blicken kannst, das, was du gut vor den anderen verstecken kannst, wie sieht es da aus? Welches Verhalten rechtfertigst du, sobald innerlich eine Frage hochkommt? Wo sprichst du zu dir, ich habe ein Recht darauf, es auf diese Weise zu tun, so zu arbeiten, mich so abzulenken, mich so zu zerstreuen, so viel zu trinken, so zu essen, so zu hungern, so, mich auf diese Weise abzureagieren, mit Sex, mit Spielen, mit dü-dü-dü, oder so lieblos mit meinem Nächsten umzugehen. Ich habe ein Recht darauf, so verbittert, resigniert, zweifelnd, wütend durch meinen Alltag zu gehen. Fragst du dich vielleicht, warum verhalte ich mich so? Ich will das doch eigentlich gar nicht. Aber du kriegst es nicht anders hin. Denn wenn du das nicht so machst, wie du es machst, dann packt dich der Schmerz, die tiefe Leere, ein Tsunami an Gefühlen, die du gefühlt nicht aushältst. Nein, bloß weg damit. Und schiefe Blicke kannst du schon gar nicht ab. Deswegen hast du deine Nischen. Und niemand bekommt mit, was du tust, außer vielleicht deine Hausgenossen. Aber das ist dir egal. Sollen sie doch. In der Gemeinde ahnen vielleicht manche, dass bei dir nicht alles stimmt. Aber darüber wird nicht geredet, darüber schaust du hinweg. Und jetzt entdeckst du Jesus, wie er auf der Bank an diesem Brunnen sitzt, an dem du stehst. Er blickt dich nur an und er spricht dich genau auf dein heimliches Verhalten an. Welche Frage stellt er dir? Höre ihm jetzt zu. Ich weiß nicht, wie es euch ging in dieser inneren Wahrnehmungszeit. Für die Samariterin war diese Frage Jesu an sie schrecklich. Es kam alles ans Licht. Jesus war mit ihren intimsten Schlafzimmergeschichten vertraut, als ob er dabei gewesen wäre. Oh, Hilfe! War er, Jesus, dabei? Oh, Hilfe! Ist er, Jesus, dabei bei meinen intimsten Handlungen? Wir erleben Jesus ganz nah, und das war unsere Frage, wie können wir Jesus ganz nah erleben? Wenn wir uns unserer wirklichen inneren Wahrheit stellen. Könnt ihr euch an das säuerliche Gesicht der Samariterin im Film erinnern? Ah, du bist ein Prophet, deshalb weißt du alle diese Dinge. Und dann der Abgrund ihres Schmerzes. Danke, dass du mich erinnerst. Genau wegen solchen Menschen wie du komme ich ja hier mittags her, damit die mich nicht aburteilen können. Und dann, zack, versucht sie auf die Ebene des Kopfglaubens zu fliehen und sagt, ach und übrigens, ne, was ist denn jetzt der richtige Gottesdienst, hier oder da? Also sie fängt ein theologisches Thema an zu diskutieren. Nur, vom Kopfglauben her kommt keine Heilung für unsere inneren Wunden. Der Kopfglaube hält uns sogar oft fern von unseren inneren Wunden. Er deckt den Schmerz in uns zu. Der Kopfglaube will diese schrecklichen Gefühle von Scham, von Hilflosigkeit und Wut verdrängen. Und genau das lässt Jesus nicht zu. Nicht bei der Samariterin und nicht bei mir. Und nicht bei dir, wenn wir es zulassen. Es gibt einen englischen Song, der diese Rechthaberei, die Verschieberitis, die Rechtfertigung, die Schönfärberei sehr gut benennt. Wir hören mal jetzt gemeinsam auf diesen Song. Und der Uwe, ein herzliches Dankeschön an dich, hat eine gute deutsche Übersetzung dafür gefunden, die ihr mitlesen könnt.
Lie number one, you're supposed to have it all together. And when they ask how you're doing, just smile and tell them never better. Lie number two, everybody's life is perfect except yours. So keep your messes and your wounds and your secrets safe with you behind closed doors. Truth be told, the truth is rarely told. I say I'm fine, yeah, I'm fine, oh, I'm fine, hey, I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you know it, I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to feel. There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. There's a sign on the door, says come as you are, but I doubt it. Cause if we live like that was true, every Sunday morning pew would be crowded. Didn't you say church should look more like a hospital? A safe place for the sick, the sinner and the scarred and the prodigals like me. Well, truth be told, the truth is rarely told. Oh, am I the only one who says I'm fine? Yeah, I'm fine. Oh, I'm fine. Hey, I'm fine. But I'm not. I'm broken. And when it's out of control, I say it's under control.
control, but it's not, and you know it. I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. Can I really stand here unashamed? Say I'm fine. Sin you don't already know, so let the truth be told.
Ich weiß nicht, warum es so schwer ist, es zuzugeben, wenn Ehrlichkeit der einzige Weg ist, zu überleben. Es gibt kein Scheitern, keinen tiefen Fall. Es gibt keine Sünde, die du, Herr, nicht schon kennst. Lasst uns endlich die Wahrheit sagen. Wenn ihr mögt, schließt jetzt noch einmal die Augen oder stellt die Augen unscharf. Geht noch einmal innerlich zurück an euren Brunnen. Geht dorthin, wo euch Jesus vorhin begegnet ist. Nimm jetzt wahr, wie du an diesem Brunnen stehst. Entdecke Jesus wieder an diesem Brunnen und fühle seinen Blick auf dir. Ja, fühle, wie er dich innerlich ansieht und folge seinem liebevollen Blick. Welchen Schmerz, welche Scham, welche Wut oder was auch immer entdeckst du? Denn dieser Schmerz, diese Scham, diese Angst, diese Wut liegt unter deinem heimlichen, schädlichen und verletzenden Verhalten. Schau mit ihm jetzt dorthin. Wir sehnen uns so sehr nach einer inneren Begegnung, wie die Samariterin mit Jesus hatte. Wie können wir sie erleben? Wir haben festgestellt, nicht über den Weg des Wissens von geistlichen Wahrheiten, nicht über den Kopfglauben. Wir hatten zweitens festgestellt, wir erleben Jesus so, wenn wir uns unseren wirklichen inneren Wahrheiten stellen, die sich in unserem intimen Verhalten ausdrücken. In unserer Gesellschaft sind Begriffe wie Wahrheit, Echtheit, Gnade Überzeugungsbegriffe. Sie sind statisch, sie sind wie technisch. In unserer Kultur, in unserem Sprachgebrauch drücken wir damit Werte und Normen aus. Ja, ich bin für die Wahrheit. Ja, da muss man Gnade walten lassen. Das ist etwas sozusagen sehr Mentales. Im hebräischen, biblischen Denken ist das völlig anders. Wahrheit ist leiblich, körperlich, authentisch, genauso wie Gnade. Das sind keine Begriffe, die man im Kopf hat, sondern die verkörpert. Jesus verkörpert die Und das ist auch die Aufforderung im Neuen Testament, vor allem in den Briefen, dass wir die nicht im Kopf haben nach dem Motto, ich stehe, gehe jetzt auf die Straße und kämpfe für die Wahrheit, sondern dass ich sie verkörper, widerspiegel, ausdrücke, dass sie sich wiederfindet in meinem Verhalten, dass es stimmig ist. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann lebt er diese Stimmigkeit bis ins Intimste, dann ist er wahr, er lebt Wahrheit, deswegen kann er das so sagen. Wenn wir Jesus wählen als unseren Weg, unsere Wahrheit, unser Leben, dann ist Jesus an dem Ort in uns, wo wir wirklich wahrhaftig sind, nämlich da, wo ihr gerade wart. Und das ist mitten im Schlamassel, in uns und um uns herum. Er ist mitten am Tiefpunkt, mitten im Schmerz, in der Scham, in der Wut, im Zweifel. Er ist genau da, wo wir so oft nicht sind oder nicht sein wollen. Wir hauen ab, wir flüchten in die Süchte, in Ablenkungen, in Betäubungen. Wir beklagen uns so oft, ich erlebe Gott nicht. Gott ist irgendwie so weit weg. Wo ist er denn? Gefühlt bin ich Mutterseelen allein, einsam und allein. Ja, Jesus ist da, wo du nicht bist. Möchtest du Jesu Wirken in dir erleben? Er ist da, wo du intim echt vor ihm bist. Und dann? Was geschieht denn dann? Dein Ende ist sein Anfang. Ich weiß nicht, ob und was du in deiner kleinen Besinnungszeit gerade mit dir erlebt hast. Vielleicht hast du auch etwas mit Jesus erlebt. Diese Art der Begegnung übrigens mit dem unsichtbaren Gott in unserer Vorstellungswelt ist etwas sehr Biblisches. Viele Bibeltexte sind so entstanden. Vielleicht stehst du jetzt dort, wo die Samariterin auch stand und denkst, na super, toll. Jetzt kommt ja wieder raus, was ich für eine Niete bin. Dass ich es nicht hinbekomme, dass ich die Vollversagerin bin, und das bringt mich doch kein Stück weiter, außer dass ich mich noch schrecklicher fühle, als ich mich ohnehin fühle. Und sie wendet sich ab. Und wir? Wir tun es doch auch so, oder? Wir drehen uns weg, wir vertuschen, wir resignieren und wir machen so weiter wie vorher. Nur, es geht auch ganz anders. Und das zeigt uns unser Bibeltext. Lasst uns noch mal genau hinschauen. In Johannes 4, 16 bis 26 sagt Jesus Folgendes. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und die wahren Anbeter werden den Vater anbeten, und zwar im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus bezieht sich hier auf eine Vision, die der Prophet Hesekiel ungefähr 580 Jahre vor Christi Geburt hatte. Hesekiel beschreibt diese Vision in seinem 47. Kapitel, ab Vers 46. Er steht in dieser Vision am Tempel. An dem Ort, wo Gott zu finden ist. Über diesen Tempel, über den auch Jesus mit der Samariterin gesprochen hatte. Und Hesekiel erlebt etwas Erstaunliches. Ich sah unter der Türschwelle einen Wasserlauf entspringen. Der Bote Gottes ließ mich durch das Wasser waten. Es reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er einen guten Kilometer ab, da reichte mir das Wasser schon bis an die Knie. Nach einem weiteren Kilometer ging es mir bis zu den Hüften und ich konnte nur noch schwimmen. Und der Mann erklärte mir, der Fluss fließt immer weiter und wo er hinkommt, schenkt er Leben. Und die Bäume, die an diesem Wasser wachsen, das aus dem Heiligtum des Herrn kommt, tragen 12-mal im Jahr Früchte. Sie dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. In der Offenbarung 22 sieht Johannes genau diese Offenbarung, also diese Vision auch nochmal. Sie taucht mehrmals in der Bibel auf. In dieser Vision wird bildhaft beschrieben, was Jesus vorher in Johannes 4 theologisch formuliert. Der Wasserfluss, ein Bild für den Heiligen Geist, kommt vom Tempel, vom Ort der Gegenwart Gottes. Jesus sagt zu der Samariterin, wenn du wüsstest, wer ich bin, du würdest mich um lebendiges Wasser bitten, das in dir zu einem Strom wird, der nie versiegt. Im Englischen rivers, der wird zu dir zu Flüssen, also mehrere. Und als die Frau sich darauf einlässt, Jesus in ihrem intimsten Erleben zu begegnen, da sagt Jesus zu ihr, die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt denn das? Wie ich schon erklärte, meint Jesus mit den Worten Anbetung, Geist und Wahrheit nicht Begriffe, sondern Handlungen, Erfahrungen. Und die Vision des Hesekiel zeigt, wie das gehen kann. Ich möchte euch nochmal einladen, dass ihr euch noch einmal in eine innere Vorstellung begebt, also die Augen nochmal schließt oder unscharf stellt. Stell dich diesmal in deiner Vorstellung an diesen wundervollen Fluss Gottes, der Heilige Geist in dir. Der in dir fließt und fließt und fließt ohne Aufhören. Nimm dich jetzt echt wahr, so echt, wie es dir heute Morgen möglich ist. Und trete jetzt in deiner Vorstellung in diesen Fluss des Heiligen Geistes. Mit dem Schlamassel, mitten in der schrecklichen Anspannung, mit dem Schmerz, der Scham, der Trauer, der Wut. Steige ein in den Fluss Gottes und warte los. Je mehr du es tust, umso tiefer kommst du. Von den Knöcheln zu den Knien, zu den Hüften, bis du ganz eintauchst. Und lass in deiner Vorstellung das heilende Wasser des Geistes überall dorthin fließen, wo es einfach nur wund und schmerzvoll ist. Und nimm jetzt für einen Moment wahr, was passiert. Was ich hier versuche zu beschreiben heute Morgen, ist ein großes geistliches Geheimnis. Ich selber erahne es erst seit ganz kurzem. Ich weiß auch nicht, ob ich heute Morgen Worte finden konnte, die es euch ein bisschen weitergeben. Im Film wird die Verwandlung der Samariterin so wunderbar in Szene gesetzt. Am Anfang verdeckt sie nach den Worten Jesu ihr Gesicht, dreht sich weg, schüttelt den Kopf und sagt, ich bin die Falsche. Jeder stößt mich weg, vergiss es. Jesus sieht sie einfach nur an und sagt, ja, das tut jeder, aber nicht der Messias. Und dann sieht diese Frau Jesus an und ihr Gesicht verwandelt sich in grenzenloses Staunen. Du weißt das alles, weil du der Christus bist? Ja, sagt Jesus. Geist und Wahrheit, fragt sie. Ja, sagt Jesus, Geist und Wahrheit. Es kommt nur auf das Herz an. Ja, das Herz. Sie fragt, versprochen? Er antwortet, bald, versprochen. Und seht mal, das verwandelt alles. Diese Frau rennt los in ihr Dorf zu denen, die sie wie Abschaum behandeln. Und sie erzählt diesen Menschen, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das wäre so, wie wenn ihr jetzt gleich zu euren Nachbarn rennt, klingelt und erzählt, ich bin Jesus begegnet, er hat mir alles erzählt, was ich gestern Abend getan habe. So, was hast du denn getan? Ach ja, und dann und die Nächte und du erzählt eure intimsten Geheimnisse. Sie kommen ans Licht. Und was passiert? Das Dorf interessiert sich brennend für Christus. Sie kommen und hören, weil sie wollen auch was davon haben. Sicher, dieses Kaff am Jakobsbrunnen ist das einzige ganze Dorf, von dem im Neuen Testament berichtet wird, das ganz ohne ein Wunder Jesu zum Glauben kommt. Ist das nicht unglaublich? Das Wunder von Sichar, das war diese Frau, diese Samariterin, die echt wurde und dadurch heilen konnte, die mit Jesus an den Ort ihres Schlamassels ging und tiefste, wunderbare Annahme und Berufung erlebte, die das Sprudeln des Heiligen Geistes in sich erlebte, sozusagen schon bevor Jesus dann gestorben war und wir den Heiligen Geist bekommen. Sie hat das schon schmecken dürfen und wurde völlig verwandelt. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, wer kann und mag. Und ich möchte gerne zum Abschluss mit euch beten. Ihr könnt das Gebet hier sehen. Wer mag, kann es mitbeten und auch für sich nehmen. Wasser des Lebens, dein Heiliger Geist, Quelle in mir, die entspringt. Ströme quellen über in mir, ein Strom, der fließt und fließt, nie verrinnt. Ich trete hinein, vorsichtig erst noch, und spüre die ersten Wellen. Und ich wage noch mehr, ja, ich tauche ein und siehe, ich werde getragen. In mir ist Schmutz, verzweifeltes Mühen, nicht das zu spüren, was ist, nicht die zu sein, die ich bin. Und ich nehme es mit, wage noch mehr, tauche tiefer und werde umspült innen drin. In mir der Schmerz, tiefes Sehnen nach Liebe, ja Liebe, die einfach nur liebt, die tiefe Annahme mir gibt. Und ich nehme ihn mit, wag noch mehr, tauche tiefer und fühle mich inwendig berührt. Und während ich schwimme, mich einweiche im Fluss, wirkst du, Heiliger Geist, selbst an mir. Wirkst in mir die Heilung, die Lösung vom Schmerz. Ich weiß nicht wie, doch hier begegne ich dir. Herr, wir vertrauen uns dir an mit allem, was wir sind. Wir empfangen deine unglaubliche heilende Liebe, genau dort, wo es so wund ist. Bitte versiegel du das in uns, was heute zwischen dir und uns passiert ist, und segne uns für diesen Tag und für diese Woche. Amen.